Hallo, liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer. Mein Name ist Jonathan Karlstedt. Ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, da sind wir, live und in Farbe. Herzlich willkommen zum 25. Schachtalk am Sonntag. Wir feiern also silbernes Jubiläum sozusagen. Und ausnahmsweise begrüße ich heute erstmal meinen Co-Moderator, denn er hat heute Hochzeitstag. Herzlichen Glückwunsch, Jonathan Garstedt.
Hallo allerseits, ich sammle gerade jetzt Minuspunkte die nächsten 45 Minuten, aber ja, hallo allerseits.
Schön, dass du da bist.
Machen
Ja,
wir ein
dann haben
bisschen
wir
länger heute, würde ich vorschlagen.
noch länger. Okay, dann haben wir natürlich noch einen Gast und nicht irgendeinen, sondern einen sehr bekannten, nämlich Großmeister Rai Tischberg. Und ja, bevor ich dich vorstelle, erstmal hallo und auch dir natürlich ein herzliches Willkommen.
Guten Abend. Ich muss
Ja,
dazu
Rai.
sagen, mir wurde vorher nicht gesagt, dass das auch in Farbe ist, dass man uns sieht. Also ich hatte gehofft, dass Johnny noch ein bisschen verwuschelter aussieht, weil ich jetzt
Noch verwuschelter.
noch verwuschelter hatte ich gehofft. Okay,
Ich
gut.
bin gerade vom Sushi-Mann zurückgerast, unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln, damit ich hier pünktlich
Okay.
bin.
Ja, also wir machen hier ja keinen Beauty-Contest, sondern ein Schachtalk insofern. Aber ich finde, ihr zwei könnt euch auf jeden Fall sehen lassen. Ja, Rai, ein paar Worte zu dir vielleicht erstmal. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass man dich gar nicht kennt, aber trotzdem, du bist zweifacher DDR-Meister, DDR-Fernschachmeister sogar, seit 1990 Großmeister. 91 hast du dann die Chefredaktion der Zeitschrift Schach übernommen, bis du sie dann 2024, war das, glaube ich, genau, an die Chess Tigers übergeben hast. Und dein Nachfolger als Chefredakteur ist natürlich auch in diesem Call, nämlich das ist der Johnny. Und du spielst schon viele Jahre in der Bundesliga, aktuell für Dresden und bist auch Trainer der Frauen-Bundesligamannschaft des SC Kreuzberg, die heute gewonnen hat. Und neuerdings auch journalistisch für den Deutschen Schachbund tätig. Also ein sehr buntes Schachwirken. War das soweit alles korrekt oder gibt es noch weitere Highlights?
Das war alles korrekt. Also war zwar ein kleiner Zeitsprung jetzt, so etwa 35 Jahre, aber ansonsten war alles korrekt, ja. Ja.
Und die 35 Jahre für die Zeitschrift Schach, die haben dich wahrscheinlich sehr geprägt, ne?
Ja, vor allem mein Haarwuchs. Ja, also alle weiß und wenig sozusagen, ja. Ja. Aber das Johnny, bei Johnny ging es schneller.
Genau,
Ja.
bei mir fallen sie direkt raus. Die
Ja.
beschäftigen sich gar nicht damit, grau zu werden.
Aber ihr seid beides noch keine Kandidaten für den Schachglatzen-Podcast, insofern.
Da fahren wir Poldi.
Ja,
Ja.
genau. Okay. Ja, dann Rai, erzähl doch mal was über die Zeitschrift. Also, wie bist du 1991 drauf gekommen, Chefredakteur der Zeitschrift Schach zu werden? Was war das Umfeld? In welcher Situation warst du damals?
Na, ich habe mich nach der Wende, sagen wir immer, das ist vielleicht kein guter Ausdruck, erstmal als Schachprofi versucht. Also ich habe versucht, mich mit Schachprofi über Wasser zu halten. Da gab es ja damals noch nicht diese Aus, da gab es noch eine strengere Ausländerregelung, da ging das noch. Also war man als deutscher Großmeister in der Bundesliga noch was Besonderes eigentlich. Und es zeichnete sich aber schon ab, dass meine Stärke einfach nicht ausreicht, um also ich war schon 30 dann, also 1992 bin ich 30 geworden. Das war schon klar, dass ich nicht mein Dasein als Schachprofi fristen könnte. Und da kam mir das Angebot vom damaligen Sportverlag, also das noch aus der DDR, war der übergegangen in Westen. Naja, die Zeitschrift zu übernehmen, kam mir eigentlich sehr gelegen, zumal das meine Interessen auch etwa widerspiegelte. Also ich habe damals schon gern über Schach geschrieben und eben auch selber Schach gespielt. Also das war damals ein Glücksfall für mich sozusagen. Es kam in erster Linie dadurch, dass der vorherige Chefredakteur Horst Rittmer, der auch sehr, sehr lange im Amt war, sich mit den neuen technischen Gegebenheiten, also bis zu seiner Zeit wurden noch Diagramme gestempelt und dann wurde das eben ein bisschen moderner alles gestaltet und da wollte er nicht mehr so richtig mitmachen und dann habe ich das quasi übernommen, ja, mit der anderen Mannschaft. Also Dirk und Sibylle waren damals auch schon dabei, also Dirk Poldauf und Sibylle Heime und die sind ja bis heute noch sogar bei Johnny dann jetzt mit dabei, ja. Ja, und, das war es eigentlich schon, ja. Okay, also am Anfang war ich angestellt einfach. Also der Axel Springer Verlag hat damals den ganzen Sportverlag gekauft. Wahrscheinlich in erster Linie wegen der guten Immobilie, die da dran hing. Also nicht, weil die an den ganzen kleinen Zeitschriften Interesse hatten. Und im Jahr 1999 wollte dann der Axel Springer Verlag den ganzen Kleinkram so in Anführungsstrichen loswerden und da wurde mir angeboten, quasi die Zeitschrift zu übernehmen. Und dann habe ich den Excelsior Verlag gegründet 1999 und seitdem war ich dann selbstständig sozusagen.
Okay. Und die Zeitschrift gilt ja als die beste, die tiefgründigste Schachzeitschrift, die es gibt in Deutschland. Wie hast du das geschafft, dass es oder welches redaktionelle Konzept hast du gehabt, dass die Zeitschrift diesen Ruf hat?
Ich habe eigentlich überhaupt kein Konzept gehabt. Ich habe einfach nur das über Schach geschrieben, was ich als wichtig erachtet habe. Das ist mir ja auch häufig auch vorgeworfen worden, dass das zu elitär war. Also dass es nicht so sehr für die Breite war, sondern eher für die Spitze. Also, aber anders hätte ich es gar nicht gekonnt. Also ich habe einfach nur das gemacht, von dem ich geglaubt habe, dass ich es kann. Und die Frage, ob ich es so oder anders mache, hat sich für mich gar nicht gestellt. Ich habe einfach das getan, was ich konnte. Ja. Ob das jetzt, was du jetzt gesagt hast, war sehr löblich für mich, aber sicher gibt es da auch andere Meinungen darüber. Ne? Also die ich auch selber oft genug zu hören bekommen habe. Also insofern ist das jetzt eine sehr löbliche Aussage von dir, aber man muss das nicht zwingend so sehen. So.
Ja. Und hast du immer alles, du hast ja nicht alles selber geschrieben, sondern du hast auch neben dem genannten Dirk Poldauf ja auch immer Gastautoren gehabt. Wie hast du dir die rausgesucht?
Naja, ich habe ja in den 80er, 90er Jahren selber zum Teil noch gegen richtig gute Leute gespielt, also die ich dann auch kannte. Also am Anfang, Alexej Schirow zum Beispiel war ein häufiger Gastkommentator bei uns. Karpov kannte ich ganz gut. Auch Kasparov, Dokoyan, der hat sein Ding. Ich muss mal was dazu sagen jetzt. Das hatte ich mir vorher vorgenommen. Ich habe neulich mal mit Uwe Bönsch im Rahmen unserer Bundesligamannschaft zusammengesessen. Und Uwe und ich haben uns unterhalten, dass wir 1994 oder so, oder 1993, in einem Kampf mal gegen Baden-Baden beide gewonnen haben. Er gegen Barejew und ich gegen Schirow. Und dann sagte einer im Hintergrund, der etwa so ähnlich alt war wie wir, sagte, jetzt müssen wir aber schon aufpassen, alle anderen denken jetzt, wir reden über den Krieg. Und wir kommen jetzt so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also eigentlich würde ich mich jetzt lieber über etwas Aktuelles unterhalten, als jetzt die ganze Zeit zu erzählen, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Ich glaube nicht, dass das groß von Interesse ist für dein Publikum. Also, ich kann jetzt noch eine Stunde lang erzählen, was ich früher getrieben habe, aber ich glaube, das interessiert nicht. Ich würde denken, wir sollten lieber auf aktuelle Themen kommen.
Ja. Dann machen wir das. Johnny, dann übergebe ich an dich, denn du hast ja die aktuellen Themen der letzten Wochen sicher auch mitverfolgt. Blühbaum und so weiter.
Ja, natürlich. Also das haben wir natürlich super intensiv mitverfolgt. Poldi und ich haben während der letzten Partie, als er gegen Alireza spielte, glaube ich, 2 Stunden hingen wir gegenseitig am Hörer. Eigentlich wollen wir nur kurz 5 Minuten was besprechen, aber dann hieß es, na, wie ist die Stellung gerade? Und dann haben wir da mitgefiebert, wie es da lief. Und auch zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, das Publikum hat vielleicht nicht die Stellung im Sinn, aber als er mit als Keimer hätte mit Läufer E6 gewinnen können. Da waren wir auch noch immer in diesem Telefonat, was er dann wieder das Endergebnis völlig durcheinander gewürfelt hätte. Dann hätte sich Keimer qualifiziert und Blühbaum nicht. Rai, wie hast du denn dieses Turnier erlebt? Ich habe immer, wenn in unseren Gesprächen festgestellt, dass wir auf einige Dinge im Schach doch einen sehr anderen Blickwinkel haben. Wie hast du diesen Grand Slam verfolgt und eingeschätzt im Ergebnis?
Ja, also ich war von dem Turnier angetan, wie lange nicht mehr von einem Turnier. Also einmal natürlich, weil wir zwei Deutsche hatten, die vorne mitgespielt haben, was ja überhaupt nicht zu erwarten war und was für wahnsinnige Spannung auch gesorgt hat und Interesse daran. Aber auch die Zusammenstellung des Turniers, also dass da quasi alle Fakultäten sozusagen vertreten waren. Also einmal die Saturierten, also die man praktisch die omnipräsent sind, die man ständig in den Weltklasse-Turnieren, in den Superturnieren sieht. Dann diese Himmelstürmer, nenne ich sie mal, die dahin wollen, die so vielleicht bei 2,7, 2,96 so sind, also wie Niemann zum Beispiel. Dann haben wir die ganz jungen Leute gehabt, die schon unglaublich stark sind. Also das hat man ja vorher noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Leute wie der Erdemusch oder
Mischra,
ja. Also ich habe mich ja dann im Nachhinein, ich habe jetzt eine Kolumne für den Schachbund darüber geschrieben, habe mich im Nachhinein mit dem Turnier relativ intensiv nochmal mit der Statistik beschäftigt. Da habe ich gesehen, der Mischra hat einen Elo-Schnitt von 2725 gehabt. Er ist 16. Ne? 2725 hat keine Partie verloren, 3 plus gemacht. Und ratet mal, wer sein Streichwert war. Also man hat ja praktisch die Elo-Zahlen ausgerechnet, indem der schwächste Gegner gestrichen wurde. Ratet mal, wer sein schwächster Gegner war.
Blühbaum oder wie?
Exakt. Blühbaum war sein schwächster Gegner. Ja. Mit 2671. Also er hat wirklich ein Wahnsinnsturnier gespielt. Ne?
Und war in der Feinwertung auch, jenseits von Gut und Böse. Ja.
Gut, und dann Alexei Schirow, 2 plus gemacht, Iwanchuk mitgespielt, Gelfand mitgespielt. Die haben vor 35 Jahren zusammen das Kandidatenturnier, das Interzonenturnier gewonnen in Manila 1990. Und auch noch zwei Frauen, die auch sich sehr gut geschlagen haben. Also man hat praktisch eigentlich alles, was von Interesse ist in der Schachwelt, hat man zusammen in einem Turnier gesehen. Und das hat für mich die Faszination des Turniers ausgemacht. Mhm. Wenn man mehr von dieser Art Turnieren hätte, statt diese Serien, wo immer wieder die gleichen Leute spielen, gäbe es vielleicht gar nicht so die Diskussion um das klassische Schach, weil das einfach, also ich weiß jetzt nicht, wie es andere sehen, aber mich hat das in seinem Bann gezogen, das Turnier. Ne? Also ich fand das klasse. Ja. Hm. Und durch die Masse an Partien hat man eigentlich auch in jeder Runde immer irgendwas, was einen gefangen nimmt. Also man kommt gar nicht davon los, da zuzugucken letztlich.
Ja, also genau.
Ich zumindest. Sagen
wir ja, so. Vor allem, wenn die Deutschen so weit vorne sind. Na, wie siehst
genau, du genau. Also die Deutschen, das war natürlich das I-Tüpfelchen. Ne? Also,
ja.
Gut, bei Keimer hat man das vielleicht erwarten können, aber ja.
Wir hatten uns vorher vorgenommen, am Anfang machen wir die Deutschen so und am Ende konzentrieren wir uns auf die Spitze. Und das führte also dazu, dass wir jetzt sehr, sehr viel deutsche Beteiligung haben, weil die Deutschen waren die Spitze am Ende. Weil da, wie Rai sagte, damit natürlich nicht so zu rechnen war. Wie siehst du Blühbaums Rolle im Kandidatenturnier? Was traust du ihm zu und wie müsste er sich aufstellen, um sozusagen ein optimales Ergebnis zu erreichen?
Das ist schwer, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Aber was ja auch faszinierend ist bei Blühbaum, dass der bisher ja nie einen Trainer oder einen Sekundanten hatte. Ne? Also da ist er, naja, Autodidakt. So, naja, Autodidakt kann man vielleicht nicht sagen. Also er hatte früher sicher Trainer, aber in den letzten Jahren meines Wissens hat er keine Trainer gehabt. Das wird sicher beim Kandidatenturnier nicht gehen. Also wenn er da gut oder sagen wir mal nicht schlecht abschneiden will. Und jetzt die Frage, was ist gut, ne, oder was ist schlecht, dann muss er sicher im Vorfeld sich irgendwie ein Team zusammenstellen. Ne? Also auch eine neue Herausforderung für ihn natürlich. Und was mir auch nicht ganz klar ist, wie er damit umgeht, dass plötzlich sich alle für ihn interessieren. Ne? Schach hat eine merkwürdige Spezifik. Kein Mensch interessiert sich für einen Doppel-Europameister, das hat man gesehen. Ne? Also, der war Doppel-Europameister, aber da wurde eigentlich in den Nicht-Schachmedien kaum darüber berichtet. Und jetzt ist er WM-Kandidat und das interessiert plötzlich die nicht-schachlichen Medien enorm. Ja. Also das ist ein merkwürdiger Fakt. Ne? Und wie er dann damit umgeht, also jetzt muss er wahrscheinlich ständig Interviews geben, Presseanfragen beantworten und so, ist für ihn auch neu und damit muss er erstmal klarkommen. Ich traue ihm das zu, aber trotzdem was Neues natürlich für ihn.
Meinst du, dass er auch seinen Spielstil ändern muss, seine Art an Partien ranzugehen? Kann er die Einstellung haben, wie wahrscheinlich alle anderen Spieler, die da rangehen, also sozusagen zweiter Platz ist genauso schlecht wie achter Platz, nur der erste Platz zählt? Oder wäre das da, wo er herkommt, zu vermessen?
Also ich glaube, er ist mit seinem Spielstil, den er jetzt gepflegt hat beim Grand Swiss, wunderbar aufgehoben. Er konnte ja in Partien reingehen, ohne unbedingt unter Druck, unter Gewinndruck von Anfang an zu stehen. Und ich habe mal diese Accuracy, nennt man das, also seine Zugqualität, die man da in Prozenten messen kann, also in vom Computer vorgezeigt, angeguckt. Und er hat er hat eine Partie vergleichsweise schlecht gespielt, das war gegen Keimer. Auch sicher wegen psychologischer Aspekte. Und in den anderen 10 Partien hat er nur einen einzigen groben Fehler gemacht, was eigentlich unglaublich ist. Also er hat gegen den Henriquez hat er einmal eine Gewinnstellung für einen Zug lang oder für mehrere Züge lang verdorben. Aber er hat in 10 Partien keinen groben Fehler gemacht. Das halte ich für unglaublich eigentlich. So, weiß gar nicht, ob ihm das selber so bewusst geworden ist. Also er hat eigentlich optimales Schach gespielt. Bis auf die eine Partie, wo eben sehr viel auf dem Spiel stand und wahrscheinlich er auch unter Druck stand, innerlich in irgendeiner Form. Ne? Hm. Und wenn er genauso beim Kandidatenturnier, ich meine, niemand wird verlangen von ihm, dass er jetzt von Haus aus sagt, er will Caruana oder Nakamura wegwischen. Wenn er da genauso rangeht, finde ich das völlig in Ordnung. Also, ich erwarte jetzt nicht von ihm, dass er mit in das Turnier reingeht und sagt, ich muss gewinnen, das Turnier. Also das wird er sicher auch nicht machen, glaube ich.
Ja, optimalerweise läuft es so wie beim Grand Swiss, dass die Spieler halt versuchen, gegen ihn zu gewinnen, so wie Eric Gaisi zum Beispiel, und dann halt überziehen, ne, und er das dann halt mit seiner soliden Spielweise ausnutzt. Aber das wäre natürlich ein Träumchen, ja. Wie siehst du die Chancen von Vincent Keimer, sich auch noch zu qualifizieren?
Ja, also ich drücke ihm ganz doll die Daumen, weil man muss ja auch sagen, dass er wirklich am Ende doch Pech gehabt hat jetzt beim Grand Swiss. Also ich fand das, also diese Energieleistung, die er gebracht hat, nachdem er gegen den Maurizi verloren hat, danach dann, wenn man sich mal anguckt, jede Partie von ihm war im Prinzip ein kleines Drama. Also und er hat quasi jede Partie Seeschlangen zum Teil gespielt, musste auch viel auf und ab ertragen. Also das war fantastisch aus meiner Sicht, wie er damit geschafft hat, damit umzugehen. Und in den letzten beiden Partien war dann halt ein bisschen Pech auch dabei natürlich. Gut, vorher hat er auch mal Glück gehabt, das darf man auch nicht außer Acht nehmen. Er hat viele Endspiele gewonnen, die er jetzt nicht unbedingt hätte gewinnen müssen. Aber die Energie und das Level fand ich gut. Also ich habe da was Interessantes gelesen jetzt gerade von Giri, was Giri dazu gesagt hat, warum Keimer so gut geworden ist. Giri meint, das kam dadurch, dass Keimer im Freestyle so gut war. Mhm. Und zwar war das bisher so, sagt Giri, dass Keimer immer extrem gut vorbereitet war. Aber wenn er mal seine Vorbereitung nicht getroffen hat, oder sich quasi freihändig bewegen musste, immer Probleme hatte. Er hatte kein Selbstvertrauen in solchen Fällen, wenn er quasi aus der Vorbereitung geworfen wurde. Und durch das Freestyle hat er gesehen, dass er auch da bestehen kann gegen die Allerbesten. Und nicht nur bestehen, er kann sie auch schlagen. Also ohne jegliche Theorie, sondern einfach nur vom Schachgefühl, vom Schachverstand her. Das fand ich sehr interessant. Also gut, Giri ist natürlich jemand, der sowas unheimlich gut analysieren kann. Ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber ich fand es extrem interessant.
Ja, er hat das gesagt in der Pressekonferenz nach der letzten Runde beim Chennai-Turnier. Richtig, ja. haben sie ihn da rangeholt. Und das war ja auch derselbe Moment, wo er gerade seinen Top-10-Spot an Keimer abgegeben hat. Also Giri fiel nach der Runde aus dem Top-10 raus, Keimer kam rein und Giri war, sagte, endlich mal ein Gentleman, an den ich meinen Top-10-Platz abgebe und nicht einen von diesen anderen Leuten. Ja, das stimmt. Ich fand das auch sehr interessant, dass er das so analysierte. Wobei Giri natürlich auch zu allem irgendeine Theorie hat. Da mag er recht haben. Aber wie siehst du die Chancen, dass er sich über den World Cup qualifiziert?
Naja, World Cup ist ja auch immer ein bisschen, Glück gehört da immer mit dazu. Also das kann man schwer abschätzen. Also
so ein K.O.-System.
Also, wenn ich seine Kraft gesehen habe, die er da gehabt hat, ist ja auch wirklich Kampf und Kraft und gehört ja auch dazu dann. Also da bin ich eigentlich optimistisch. Er muss ja nur ins Halbfinale kommen, sagen wir so. Aber realistisch betrachtet sind die Chancen jetzt nicht riesengroß oder sowas, aber
er wird noch seine Chancen bekommen, wenn nicht dieses Jahr, dann die nächsten Jahre. Da bin ich.
Naja, da muss man vorsichtig sein, wenn man die 14, 15, 16, 17-Jährigen sieht. Er sollte es schon lieber jetzt machen, denke ich. Ne? Besser. Okay, aber jetzt war so 22. Ja.
Für den Fall, dass ich hier in irgendwas total warum sagtest du ins Halbfinale? Nur die besten drei kommen weiter.
Naja, die beiden Finalisten und der Sieger im Kampf um Platz 3.
Ja, genau. Also genau. Und dann hat er die direkte Chance. Ja. Und vielleicht ist er ja auch mal einer mit dabei. Ich weiß nicht, wer von den Leuten mitspielt, die sich schon qualifiziert haben.
Blühbaum.
Blühbaum zum Beispiel. Halbfinale.
Im Halbfinale gegen Blühbaum wäre okay. Ja.
Das würde man nehmen, ja. Ja, und die Europameisterschaft ist ja auch bald, die Mannschafts-Europameisterschaft ab dem 4. Oktober in Georgien. Da sieht es doch auch gut aus für die deutsche Mannschaft, oder? Letztes Mal Silber, dieses Mal Gold?
Da würde ich Kurt Tucholsky zitieren. Wenn ein Deutscher nichts hat, Bedenken hat er trotzdem. ich glaube, es ist das allererste Mal, dass Deutschland als Favorit in einen großen Mannschaftswettbewerb geht. Und es sind 5 Leute und wenn man, gut, Blühbaum und Keimer sind außerhalb jeder Diskussion, aber die anderen 3 waren jetzt zuletzt so ein bisschen wie Wundertüten. Ne? Also da weiß man nicht so richtig. Also Rasmus, denke ich, der ist auch stabil, obwohl er keine Partie gewonnen hat und keinen guten Grand Swiss gespielt hat. Aber bei Frederik und bei Dmitri ist wichtig, dass die am Anfang gut spielen, denke ich, und Selbstvertrauen tanken. Und eigentlich können wir uns nur selber schlagen, aber das kann auch immer ganz schnell passieren. Ne? Also ich setze auf Gold, aber ich bin auch, würde mich auch nicht wundern, wenn der nervliche Druck jetzt, weil sie eben als Nummer 1 der Setzliste reingehen, doch auch eine Rolle mitspielt. Ne? Also wird kein Spaziergang sozusagen.
Ich hatte, du hattest ja das letzte Mal, glaube ich, als Deutschland Europameister wurde, hast du statt des silbernen Formates der Zeitschrift Schach die Zeitschrift in Gold gemacht, richtig?
2011, richtig. Ein einziges Mal in 30 Jahren, ja.
Ja, und ja. Ich habe mir überlegt, hätten sich beide fürs Kandidatenturnier qualifiziert, hätte ich es in schwarz-rot-gelb gemacht. Aber
okay. Ja, das wär gut gewesen, ja. Wär gut gewesen, ja. Aber das muss man ja dazu sagen, dass dabei ja damals war ja Deutschland völliger Außenseiter. Also ich weiß nicht, wir waren da vielleicht Nummer 8 der Setzliste oder so. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber wir waren auf jeden Fall ein krasser Außenseiter damals. War ja auch noch damals Russland dabei. Ne? Und Aserbaidschan war noch wahnsinnig stark. Frankreich, Armenien war damals noch mit Aranjan und so weiter. Also wir waren wirklich ein absoluter Außenseiter. Und diesmal ist was ganz anderes. Diesmal als Favorit ist natürlich schwerer. Favoriten gewinnen eigentlich selten. Also die ja. Top-Favoriten gewinnen wirklich sehr selten. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Also was ein Aspekt ist, wir haben ja ein unheimlich gutes Mannschaftsklima. Und selbst wenn jetzt Dmitri und Frederik zuletzt und Rasmus auch Probleme gehabt haben, dieses Mannschaftsklima kann schon helfen dabei, also motiviert unheimlich und hilft dabei, vielleicht die Probleme zu überwinden. Also ich bin optimistisch, dass die das gewinnen.
Ja, ja das würden wir unterschreiben. Ja. Was haben wir noch? Die Schachbundesliga fängt nächste Woche an. Spielst du auch? Du bist ja im Kader von Dresden.
Das darf ich auch nicht sagen.
Ach so, naja, komm.
Wir sind doch unter uns. Darf ich nicht sagen. Also ich werde im Saisonverlauf garantiert spielen, aber ich sage jetzt nicht, ob ich am nächsten Wochenende spiele oder nicht. Ja.
Wen habt ihr? Ich habe es gerade nicht vor Augen. Wer auf wen trifft ihr?
Wir spielen in Wolfhagen, glaube ich. Ja. Wolfhagen. Ah, okay. Also Aufsteiger und die spielen die zusammen, weiß ich jetzt nicht. Also wir spielen in Wolfhagen. Ja.
Wie siehst du diese Entwicklung mit Düsseldorf? Ist das etwas, was du antizipiert hast? Dass sozusagen es da wieder einer der Fälle ist, einmal deutscher Meister und dann im nächsten Jahr ist das Geld wieder weg. Wie ist deine Sicht darauf? Oder wie auch vor allem könnte eine Lösung aussehen, um solche Fälle nicht mehr vorkommen zu lassen?
Naja, einmal muss man ja sagen, dass dadurch, dass das Düsseldorf in dieser Aufstellung mitgespielt hat, dass das die Bundesliga bereichert hat. Ist ja klar, wenn die guten Inder da alle mitspielen. Also ich finde es prinzipiell nicht gut, muss ich sagen. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber trotzdem hat das ja die Bundesliga bereichert. Also ich würde jetzt nicht zwingend dafür plädieren, sowas in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Also wenn jemand ein Jahr das machen will und dann aufhört, wenn er deutscher Meister ist, finde ich nicht gut, aber das ist jetzt untergeordnet meine Meinung. Insgesamt ist es ja trotzdem eine gute Sache. Also, ja. Wieso sage ich eigentlich immer nur meine Meinung und ihr gar nicht? Das finde ich.
Ich soll natürlich das um den Gast sich drehen. Ja. Ich habe immer noch, also ich habe da noch keinen einzigen Mitstreiter gefunden für meine These, wie man das angehen sollte.
Ja, dann versuch mich zu überzeugen.
Ja, pass auf, und zwar meiner Meinung ist, es sollte wie in anderen Sportarten auch sein, dass Spieler nur in einer Liga spielen dürfen.
Ja, das gibt es also ja schon seit 20 Jahren, die Vorstellung, das ist klar.
Ich habe es noch nie in einem Antrag oder irgendwer mir erzählt, also das, ich habe das nicht kopiert irgendwo.
Ja, aber da wirst du keine Lobby dafür haben, weil da sind A, alle Sponsoren dagegen und B, alle Spieler, alle guten Spieler dagegen. Also natürlich wäre das eine wünschenswerte Lösung, weil dann müssten die Spieler sich viel mehr mit einem Verein identifizieren, als sie es jetzt machen. Jetzt sind sie ja mehr oder weniger Legionäre. Also das ist ja, sie haben mit dem Verein im Prinzip meistens, ich kann es jetzt nicht im konkreten Fall sagen, aber meistens haben die mit dem Verein selbst ja wenig zu tun, was häufig auch zu komplizierten, also Stellagen führt dann. Das wäre eine gute Sache, aber das ist nicht realistisch, meines Erachtens.
Zum Beispiel Thomas schreibt hier gerade, ich kann das mal jetzt nicht mehr irgendwie einfügen da, dass es weniger Verdienst für die Spieler bedeuten würde. Und das ist etwas, was ich sehr häufig höre, wenn ich das vorschläge. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Weil es gibt ja auch also viel weniger sozusagen, die Nachfrage nach guten Spielern wird ja gleich bleiben, aber das Angebot sinkt ja rapide. Das bedeutet, eine Mannschaft, die bisher Zehntausende Euro oder noch mehr vielleicht für 10, 12, 14, 16 Großmeister ausgegeben hat, kann dieses Geld dann nur noch für deutlich weniger Spieler ausgeben. Also das bedeutet, der Wert einer Schachpartie eines Großmeisters in einer Liga steigt ja auch, weil die Anzahl der verfügbaren Großmeister einfach sehr stark sinkt.
Glaube ich nicht. Glaube ich, sehe ich nicht so, weil es gibt ja viele Spieler, sagen wir mal so ein Level zwischen 2,6 und 2,7. Ja, 2,7, ganz oberhalb der 2,6 vielleicht nicht mehr, aber es gibt garantiert viele Spieler so um 2,6 rum, die ihren Lebensunterhalt größtenteils aus Ligen bestreiten oder im hohen Maße aus Ligen bestreiten. So, und die werden ja schon relativ gut bezahlt auch. Also einer mit 2,650 könnte ich jetzt nur mutmaßen, mache ich nicht. Aber wenn der jetzt statt in 6 Ligen nur noch in einer spielen darf, sagen wir mal gesetzt den Fall, der kriegt 1.500 Euro für eine Partie, die er in der Bundesliga spielt, würde er ja dann nicht das Sechsfache 9.000 Euro kriegen, wenn er nur noch in einer spielen darf. Also das wird von vornherein auf den Widerstand der Spieler und auch der Sponsoren treffen. Also weil wird ja dann viel schwerer, so eine wirklich gute Mannschaft, also so eine super Mannschaft zusammen zu kaufen, in Anführungsstrichen. Ne?
Aber gilt das nicht für jede Sportart? Also okay, ja. Klar, bei physischen Sportarten ist natürlich das große Problem, dass die sozusagen, irgendwann ist man halt müde, ne? Man kann nicht jeden Tag ein Fußballspiel spielen. Das ist klar. Aber das funktioniert doch in jedem Bereich, funktioniert das doch. Also, dass es vielleicht von heute auf morgen nicht geht. Aber was du sagst, diese Identifikation mit dem Verein, es würden auch deutlich mehr einheimische Spieler zum Einsatz kommen, automatisch, weil einfach nicht jeder ein Großmeister sich ranschaffen kann. Es sind ja so viele Bretter in den europäischen Ligen zu vergeben, also so viel verfügbare Großmeister gibt es ja kaum. Ich meine, allein in Deutschland ist ja jedes Wochenende, wie viel, ich muss es jetzt ausrechnen, 16 Mannschaften sind das mal 8, sind ja wahnsinnig viele Bretter, die dazu vergeben sind.
Ich glaube, du musst dafür gar niemanden überzeugen. Alter, da werden viele, extrem viele Leute werden dir zustimmen, dass das eine gute Sache wäre. Aber sie würde eben den Interessen einzelner oder einer bestimmten Klientel zuwiderlaufen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das durchsetzen sollte. Man müsste das
ja. Ja, das ist ein riesiges Problem. Genau, ja. Das wird nie passieren. Aber ich
das meine europaweit regeln. Ne?
Ja, also es ginge wahrscheinlich nur mit einer Art Gentleman Agreement. Aber das hat meiner Ansicht nach keine Aussicht auf Erfolg. Also, ja. Du hast natürlich völlig recht, dass es in anderen Sportarten so funktioniert, dass die nur in einer Mannschaft spielen dürfen. Aber in keiner anderen Sportart ist ja auch das erstmal eingeführt worden, was weiß ich, dass man erstmal in 6 Mannschaften gleichzeitig spielen kann. Und es ist ja auch die Schachspezifik, die das ausmacht. Ne? Also weiß ich jetzt nicht, welche Sportart noch dafür überhaupt in Frage käme.
Ja, und es gibt natürlich auch deutlich weniger Wochenenden, da muss man auch sagen. Ne? Also die meisten Sportarten werden an 30 bis 40 Wochenenden gespielt. Das ist natürlich ein großer Unterschied.
Also da bin ich sofort Anhänger davon, aber wie gesagt, glaube nicht, dass das funktioniert. Also schon alleine im Interesse der deutschen Spieler wäre das natürlich schon eine tolle Sache. Ne? Also es gibt so viele talentierte Spieler in Deutschland, die nicht in der ersten Bundesliga spielen, was eigentlich ein Unding ist. Ne? Also das sollte eigentlich der Fall sein, dass die alle da spielen. Aber okay, gut. Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Ich wollte nur fragen, wie das in der Frauenbundesliga ist. Ist da die Identifikation und sind da die Verbleibezeiten im Verein größer oder ist das ähnlich? Du bist ja auch eben Trainer dort.
Ich glaube, die haben eine größere Identifikation und die Verbleibezeiten. Ich ahne, was du meinst.
Vereinszugehörigkeitszeiten.
Aber einfach auch aus dem Aspekt her, dass da die Zahl derer, wo finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, viel, viel geringer ist. Ne? Also in der Männerbundesliga werden sicher, keine Ahnung, 75% der Leute, die da spielen, fürs Spielen bezahlt. In der Frauenbundesliga wird das auf ein paar Vereine oben zutreffen, also vielleicht bis zur Hälfte, aber die anderen spielen ja aus Freude am Schach. Also das ist eine ganz andere Konstellation von vornherein. Also du hast in der Frauenbundesliga viel, viel weniger Schachprofis als bei den Männern. Dadurch ist das bedingt einfach. Hm.
Wie ist bei euch in Berlin die Situation in der Liga? Also ihr habt jetzt einmal verloren, einmal gewonnen. Was ist so der Ausblick?
Na gut, Kreuzberg ist ja erstmal völlig überraschend aufgestiegen. Also es war ja von der Klasse her nicht zu erwarten. Und auch jetzt in der Bundesliga ist die Wahrscheinlichkeit, die Klasse zu halten, eher gering. Also insofern war das heute, dass wir gegen Rodewisch gewonnen haben, also eigentlich eine gestandene und eine starke Mannschaft, war eine kleine Sensation. Also 3:0 zu 2:0, gestern 6:0 gegen Königshofen verloren. Also mit 3,5 Punkten an einem Wochenende 2 Mannschaftspunkte geholt. Also das eine löbliche Ökonomie, würde ich das nennen. Wenn das weiter so geht, bin ich bald überflüssig. Ja.
Ich gucke gerade bei Baden-Baden da rein. Also die haben Divya Deshmukh und Vaishali und Kostenjuk und wie sie alle heißen.
Baden-Baden keine Amateure spielen.
Weltauswahl.
Das ist nicht so überraschend.
Ja. Ja. Da ist die Nummer 16 noch höher geratet als eure Nummer 1, glaube ich, ne?
Ja, kann sein, also ja, weiß ich nicht, aber glaube ich, unbesehen. Ja. Aber die Freude bei uns, wenn wir die Klasse halten, ist vielleicht größer, als wenn Baden-Baden Meister wird. Kann ich nicht beurteilen, also kenne ich mich nicht so gut aus. Aber also was ich heute alleine in dem Chat, im WhatsApp-Chat gelesen habe, das war schon ungewöhnlich, sagen wir so.
Du hattest erzählt, nachdem du die Zeitschrift abgegeben hast, und ich glaube, du hast es auch irgendwo veröffentlicht, dass du ein paar Turniere mitspielen willst, um zu gucken, ob dir Schachspielen noch Spaß machen. Wir selber haben uns ja auch bei dem Turnier zu Ehren von Gregor Johann gesehen. Was ist jetzt dein Fazit nach diesen Turnieren? Macht es dir noch Spaß, Schach zu spielen?
Ich habe noch keine endgültige Antwort gefunden, muss ich sagen.
Ist das also ergebnisabhängig?
Also ich weiß relativ sicher, dass ich nicht aufhören werde, Schach zu spielen. Ob es mir wirklich Spaß macht, weiß ich noch nicht, aber es ist einfach Bestandteil meines Lebens. Es ist einfach anstrengender geworden, das Schachspielen. Also früher hat man einfach mal gegen 2200, 2300 Leute, gegen so eine Leute eine Partie gewonnen, ohne groß nachzudenken, ohne großen Aufwand. Und heute ist schon gegen 2000er, die können alle schon gut Schach spielen, heute schon zum Teil ein Kraftakt, also für mich zumindest. Und dann ist Schach anstrengend und der Ärger, wenn man schlecht spielt, lässt leider nicht nach im Alter. Also das ist blöd sozusagen.
Aber also, wir haben doch alle eine Hassliebe zum Schach irgendwie, oder?
Ja, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ja. Also, einer der Faszinationen für mich beim Schach war immer, dass man jemanden, der nicht Schach spielt, unmöglich erklären kann, wie man sich fühlt, wenn man eine Gewinnstellung verstochen hat. Das geht einfach nicht. Man kann es nicht vernünftig erklären. Also ich habe intensiv mal danach gesucht, ob Leute, die über größere schriftstellerische Kompetenz als ich verfügen, das mal irgendwo gemacht haben. Keiner konnte das wirklich mal so aufschreiben, dass ich davon beeindruckt war oder dass es sich vermittelt hat an jemanden. Das Gefühl kann man schwer beschreiben. Vielleicht kann man es mit irgendwas anderem vergleichen, da wäre ich dankbar für Hinweise, aber ich habe bisher nichts gefunden. Ne.
Ich sage immer, es ist die höchste Form des Selbsthasses.
Na, da gehe ich auch nicht konform. Da gibt es bestimmt höhere Formen.
Ich kenne mich in keine Situation, wo ich denke, was ich für ein Versager bin, wie wenn mir sowas passiert. Da kommt jede verlorene Partie. Also es ist nicht
nur... Der wird schon wieder widersprochen. Ja. Ich habe keine Hassliebe zum Schach. Ja. Ich hoffe, das müsste ich jetzt so interpretieren, dass das die reine Liebe dann dort ist.
Ja, genau, so wäre meine Interpretation auch.
Ja, dann Jolene, herzlichen Glückwunsch, wenn es bei dir die reine Liebe ist. Ich finde es auch immer schwer zu ertragen, wenn man verliert, aber...
Michael, kannst du nochmal die Frage von Gary reinholen, weil das war eine, die mir vorhin auch noch auf der Zunge lag. Weil das finde ich eine sehr interessante Frage, wen Blühbaum sich da ins Team holt. Mein erster Gedanke war, Leko und Gusti sind so die Frontleute und ansonsten, ich sage jetzt mal überspitzt, jeder deutsche GM über 2,6, der sich nicht qualifiziert hat für das Kandidatenturnier, sitzt im Maschinenraum und hilft mitarbeiten und spielt Gusti und Leko die Sachen zu und die verarbeiten das dann für Blühbaum. Das war so meine Traumvorstellung oder meine Vorstellung, wie ich jetzt mit Blühbaum da rangehen würde. Wenn es darum geht. Wie bitte? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist aus meiner Sicht eigentlich Aufgabe des Deutschen Schachbundes, weil es gibt, der Deutsche Schachbund wird sicherlich einen großen Popularitäts- und Aufmerksamkeitsschub dadurch bekommen, dass auf einmal wieder nach 34 Jahren ein Deutscher da mitspielt und der auch zu Recht, weil das Blühbaum ist ja auch dem Prinzenprogramm unter anderem entsprungen. Also da kann man sich schon ein bisschen Bernd Vöckler und Dorian Rogozenko sich sicherlich auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, was sie da für Arbeit geleistet haben. Und ansonsten müssen die Sponsoren finden. Das ist mal mit der dämlichsten aller Antworten zu beantworten. Ja. Aber das ist eine optimale Konstellation.
Ja, ich glaube nicht, dass der Schachbund das alleine imstande ist zu schultern. Also zumindest nicht die optimale Konstellation, die du genannt hast. Also du hast jetzt quasi 4, 5 Leute, die dann praktisch für ihn arbeiten sollen, genannt.
Mindestens, ja.
Ich denke mal, dass das hängt ganz wesentlich auch davon ab, wie Matthias selber vernetzt ist, mit wem er gute Kontakte pflegt. Das wissen wir ja jetzt hundertprozentig gar nicht, ne? Also ich weiß, dass das Verhältnis innerhalb der Nationalmannschaft sehr, sehr gut ist. Aber ob das jetzt unbedingt Voraussetzung dafür ist, mit jemandem wirklich auf sehr, sehr hohem Level intensiv zusammenzuarbeiten, ich glaube, das können wir nicht beurteilen. Das muss Matthias beurteilen und auch die finanziellen Aspekte berücksichtigen dabei, ne? Also ich denke schon, dass das auch eine große Rolle spielt. Weil wenn man jetzt mal Leko sich für ein halbes Jahr verpflichten will, da muss er schon nebenbei noch ein bisschen Training geben, dann glaube ich, Matthias. Also das ist nicht so ohne weiteres zu schultern. Und ich glaube auch nicht, dass man das einfach so leichtherzig dem Schachbund in die Schuhe schieben wollen. Also der Schachbund wird sicher alles in seinen Kräften stehend Mögliche tun, aber das alleine zu schultern, halte ich für kompliziert, für schwierig.
Ja. Ja, dass der Schachbund das alleine schultert, ich glaube, dazu sind die finanziellen Ressourcen nicht da, aber er muss da auf jeden Fall auch eine zentrale Rolle in der Beschaffung von Geldern und so weiter spielen, weil er ja immer noch die Institution ist, die am meisten Wumms hat, wenn man auf einen Sponsor oder so zugeht. Und hier wird jetzt Büttner als Sponsor vorgeschlagen, das wäre natürlich grandios, weil der hätte ja definitiv die finanziellen Mittel, das zu tun, und würde dem deutschen Schach neben der Förderung von Vincent sicherlich also was Riesiges tun. Ich weiß jetzt nicht, ob Matthias Blühbaum als Typ in das Konzept von Büttner passt, aber das wäre natürlich großartig.
Na, ich sehe auch nicht, dass Herr Büttner Interesse am klassischen Schach hat. Also das würde eigentlich, würde völlig aus seiner Zielrichtung rausfließen. Also ich will es nicht. Wenn er es macht, wäre toll, aber es würde mich überraschen, sagen wir mal so. Ne? Also,
ja, für wahrscheinlich halt es auch nicht.
Ja. Das bringt uns aber zur nächsten Fragerei. Du hast auch im Vorfeld gesagt, es gibt so einen Kampf der Kulturen beim Schach. Und wir haben ja auch es gab ja auch eine Leserumfrage bei der Zeitschrift Schach, und da kam ganz klar raus, dass deine ehemaligen Leser, Johnnys jetzige Leser, ganz klar das klassische Schach befürworten. Auch wenn natürlich in den Medien, jetzt zum Beispiel in Südafrika im Dezember wird wieder so ein Freestyle-Turnier stattfinden, und ich denke, das wird auch medial sehr stark wieder abgedeckt werden. Aber es gibt da so einen Zwiespalt. Wie siehst du das? Wo siehst du die Zukunft? Klassisch Freestyle. Oder beides?
Ich würde jetzt eigentlich gar nicht Freestyle als alleinige Gegenrichtung zum Klassischen, oder Gegenrichtung ist vielleicht übertrieben, als Antipode oder was, würde ich gar nicht das Freestyle alleine sehen. Also zum Beispiel gab es ja jetzt dieses E-Sport-Event, was so ein bisschen in die gleiche Richtung reinfällt. Also zumindest, wenn man mit Herrn Büttner zuhört, er möchte ja gern das Freestyle-Turnier wie Formel 1 haben. Also mit anderen Worten, dass schachliche Inhalte nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern das Ganze drumherum, also das
die Inszenierung. Theater,
die Inszenierung, ja. Und das ist ja beim E-Sport ähnlich. Also ich erinnere mich von dem E-Sport-Event genau noch an eine einzige Partie, das war gleich die allererste, in dem das Endspiel König und Turm gegen König und Turm ausgeblitzt wurde. Da habe ich Erinnerungen dran, weil es das schon mal 5 Jahre vorher gab. Ja. Und das ist für mich eigentlich ein No-Go, aber ja, ich bin ja auch alt und denke immer, wenn irgendwas Neues kommt, ist die Welt zu Ende. Ne? Also ich bringe dann gerne den Vergleich mit Botvinnik, der dachte, wenn die Hängepartien abgeschafft werden, dann hat das ja gar nichts mehr mit Schach zu tun. Ich glaube, man kann den Zahn der Zeit nicht aufhalten. Also das klassische Schach hat schwer zu kämpfen. Obwohl jetzt im Moment durch das Grand Swiss, jetzt kommt die Europameisterschaft hinterher, dann der Weltcup, da wird es natürlich erstmal so aussehen, als ob das klassische Schach wieder im Vordergrund steht. Aber die richtig potenten Sponsoren werden sich für das klassische Schach nicht finden lassen, weil das einfach zu kompliziert ist. Man kann die Masse damit nicht erreichen. Und mit so einem E-Sport, wo die Leute auf der Bühne sitzen und Publikum johlt dazu rum und man sieht Emotionen, kann man eben Leute auch erreichen, die kaum Schach spielen oder eigentlich überhaupt nicht verstehen, was auf dem Brett vor sich geht. Also zur Kommerzialisierung des Schachs wird das klassische Schach wenig beitragen können. So traurig es ist, aber daran wird sich auf Dauer nichts ändern lassen. Also wie soll ich
das sagen?
Wenn ich zum Beispiel heute einen Fernseher anschalte und da sehe ich die besten Comedians Deutschlands, gibt es eine Sendung. Also von denen, die da auftreten, würde ich keinen einzigen zu den besten Comedians Deutschlands zählen. Da sind einfach nur die, die dem Massengeschmack entsprechen. Ja. Also meines Erachtens gibt es viel, viel bessere, aber die treten nicht im Fernsehen auf, sondern die treten in kleinen Clubs oder so auf. Ne? Und ja, das ist so ein, man muss den Massengeschmack bedienen und das kann man mit klassischem Schach schwer erreichen, weil es einfach zu kompliziert ist. Ne? Hm. Ja, also ich
das
bin
so nüchtern.
Ich bin und bleibe Anhänger des klassischen Schachs und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie mit den Schallplatten, die durchhalten oder Bücher oder so, aber prinzipiell bin ich da eher pessimistisch. Ja. Also wir sehen ja zum Beispiel, der mit Abstand populärste Spieler in der Welt hat sich ja völlig abgewendet vom klassischen Schach, ne, und propagiert genau die Arten von Schach, wo der Inhalt mehr verschwindet. Gut, bei ihm ist das mehr aus persönlichem Interesse, ne? Weil wenn er E-Sport spielt, muss er sich nicht vorbereiten und verdient das Dreifache, als wenn er ein klassisches Turnier irgendwo spielt. Also da ist es rein privates Interesse, was völlig legitim ist, aber natürlich ist es fürs Schach trotzdem ein bisschen schade, dass der beste Spieler der Welt so eine Einstellung hat. Also ich persönlich finde es schade, andere mögen es anders sehen. Ne?
Ja. Na, vielleicht geht ja auch die Synthese, ne, dass man über solche modernen Erscheinungen wie E-Sport die Leute irgendwie zum auch fürs klassische Schach begeistern kann. Und ja, ich bin da optimistischer. Also Schach gibt es seit 1500 Jahren, die Menschen haben es immer geliebt auf der ganzen Welt. Ich glaube nicht, dass es sich so einfach abschaffen lässt.
Nee, von abschaffen spreche ich nicht. Aber es wird einfach überlagert von immer kürzeren Bedenkzeitmodi, von immer mehr Sachen, die ins Spektakuläre reingehen, so wie sich das Herr Büttner vorstellt mit Formel 1 und so. Weil dafür finden sich viel, viel potentere Sponsoren als für, ja, wenn einfach nur 10 Leute irgendwo oder selbst 100 Leute irgendwo in einer großen Halle sitzen und eine Stunde über ihrem Zug brüten. Also das ist, ist so. Da kann man nichts dran ändern.
Was hältst du von der neuen Kleiderordnung? Da gab es jetzt steht ja Ende Dezember die nächste Blitz- und Schnellschachweltmeisterschaft statt. Und letztes Jahr gab es ja diesen Jeans-Skandal mit Magnus Carlsen. Jetzt wurde die Jeans erlaubt. Auch ein Schritt, der ein bisschen
Ich fand das völlig daneben vom Carlsen voriges Jahr. Also das Theater zu machen wegen Jeans, das war hochnotpeinlich in meinen Augen. Und auch, wie die FIDE sich dann da wieder erpressen lassen hat, dann mit dem Blitzturnier. Aber okay, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn Leute mit Sneakern und also mit ordentlichen Sneakern, also solange sie da nicht in Flipflops ankommen, sondern und mit kurzen Hosen vielleicht, eine ordentliche Jeans und ein Jackett ist völlig in Ordnung in meinen Augen. Also habe ich jetzt kein Problem. Denke nicht, dass das irgendwie der Popularität des Schachs abträglich ist. Also auch nicht, wenn da Sponsoren vor Ort sind. Da wird keiner sagen, denke ich, um Gottes Willen, wie der läuft hier in Jeans rum. Also die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Also denke ich, das können andere Leute kompetenter beurteilen als ich, aber würde ich denken. Ja.
Da bist du jetzt nicht konservativ.
Naja, ist das wirklich konservativ? Wäre es wirklich konservativ, wenn ich sagen würde, man darf keine Jeans anziehen? Weiß ich nicht. Also es gibt ja Jeans, gibt so Jeans, die richtig teuren, die sind ja so zerrissen. Ne? Also, nee, also das muss nicht sein. Ne?
Schau mal, ich zeige hier gerade mal ein Bild von einem Schachturnier 1930 in Bad Kissingen mit Öwe, Capablanca und so weiter. Da haben die alle hier Anzug und Krawatte getragen früher. Ich habe das rausgesucht, weil ich heute noch einen Vortrag bei der Bayerischen Schachakademie gehalten habe. Also Grüße an alle, die übrigens da heute zuschauen von der Schachakademie. Hat Spaß gemacht. Ja, so sah das früher aus vor 100 Jahren.
Ja.
Vor 100 Jahren. Aber wünschen wir uns auch nicht zurück, oder?
Die Zeit. Also klassisches Schach haben wir ja gerade ein tolles Turnier gehabt. Und das ist vor 100 Jahren schon ein kleiner Unterschied. Ja. Also, ja. Naja, also da würde ich jetzt sogar, also ich lasse mich gerne als konservativ abstempeln, aber was das angeht, würde ich nicht sagen, dass ich konservativ wäre, wenn ich sagen würde, Jeans würden nicht sind nicht nach meinem Sinn. Also ich bin gegen Flipflops und kurze Hosen beim Schach. Die würde ich alle rausschmeißen sofort. Aber da stehe ich auch meistens alleine mit der Meinung.
Ne? Ja, aber das schon, also da, wenn da Leute damit, also da kriege ich auch immer eine Krawatte. Also das ist, das, also irgendwo hört es auch auf, das ist dann auch ein bisschen Respekt gegenüber dem Gegner und so. Das.
Ja, aber tja, das ist so, wie es ist. Ja.
Was machst du eigentlich so jetzt die nächsten Monate, Jahre? Hast du irgendwie, also wenn du jetzt 35 Jahre geschrieben hast, hast du doch die Feder bestimmt noch in der Hand. Hast du irgendwelche Buchprojekte oder sowas? Ach, für den Schachbund machst du ja auch was, ne?
Für den Schachbund schreibe ich eine Kolumne jeden Monat. Das ist schon relativ, also so wie ich das gestalte, ist es relativ aufwendig. Also ich versuche da immer schon, also ich kann gar nicht ohne Herzblut schreiben, kann ich nicht. Also ich muss schon immer irgendwie beteiligt sein dabei, also innerlich. Ansonsten funktioniert es nicht. Und dadurch wird es natürlich bei mir auch relativ zeitaufwendig immer. Und Buchprojekt, ich wollte mal noch über die Schacholympiaden schreiben. Da wäre ein schönes Ziel. Ich glaube, 2034 findet die 50. Schacholympiade statt. Und ich habe mal ein Buch geschrieben, bis Manila 1992, bis zur 30. etwa. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die 30. war. Also das wäre aber auch wieder ein Projekt von mehreren Jahren, dann müsste ich dann demnächst mal angehen, wenn ich so meine Lebenserwartung weiß. Also muss ich irgendwann mal anfangen, muss ich mal sehen, aber im Moment bin ich eigentlich erstmal ganz froh, dass ich manchmal früh aufwache und weiß, heute habe ich keinen Druck oder sowas. Ja. Da kann Johnny mir bestimmt nachfühlen, wie schön das wäre, wenn er das mal hat.
Ja. Ich erinnere dieses Gefühl, ich kenne das noch aus meiner Schulzeit oder aus meiner Nachschulzeit, so wenn man mal so ein paar Monate ruhig macht. Das ist ein Gefühl aus grauer Vergangenheit. Ja.
Gut, ich muss noch dazu sagen, ich baue zurzeit meine Wohnung aufwendig um, das habe ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen. Also ich wohne zurzeit mit 300 Kisten in einer winzigen Wohnung. Ich bin schon erstmal glücklich, wenn ich wieder in meine richtige Wohnung zurück kann. Und dann schmiede ich auch Pläne, was die Zukunft angeht. Im Moment streite ich mit Architekten und Bauleitern und jeder weiß das vielleicht, der mal gebaut hat, dass man am Ende mit den Nerven am Ende ist. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und ich habe noch ein, zwei Monate, bevor das überstanden ist. Und dann schmiede ich Pläne. Ja.
Okay. Und deine nächste Kolumne für den Schachbund, worum geht's da? Oder wird es gehen? Oder?
Die habe ich heute gerade abgegeben. Also ist über den Grand Swiss.
Grand Swiss, okay. Ja. Und davor hast du über Johnnys Lieblingsthema schon geschrieben, ne?
Ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob das sein allerliebstes Thema ist. Also, hat mich interessiert. Also das Trans-Thema fand ich hochinteressant, auch unter dem Aspekt, weil sich das für mich extrem schwierig angefühlt hat, darüber zu schreiben. Das ist sehr, sehr schwierig, da ein
Heikel Zugang. Auch, ne? Ja. Bitte? Heikel auch als Thema, ne?
Ja, in dem gesellschaftlichen Umfeld auch heikel, ja klar, aber das habe ich jetzt gar nicht so als Problem gesehen, weil ich jetzt nicht ein Problem damit habe, wenn ich mich mal gegen irgendeine Massenmeinung wende oder so, aber einfach ehrlich damit, also man muss ja auch in sich selber reinhorchen, wie man zu manchen Dingen steht, also Also ich habe zum Beispiel erst über das Schreiben darüber einen Zugang gefunden. Wenn ich nicht darüber geschrieben hätte, hätte ich mir auch keine eigene Meinung wirklich bilden können. Da hätte ich immer so das Thema als grau betrachtet. Hätte ich gedacht, also man kann sagen, die sollen bei den Frauen mitspielen, man kann sagen, die sollen nicht. Und beide Meinungen haben eine Berechtigung. Und erst dadurch, dass ich mich jetzt wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe, habe ich eine klare Meinung dazu. Und die hat sich auch gegenüber der Ausgangsposition geändert. Also ich bin jetzt der Meinung, es gibt keine andere Lösung, als die uneingeschränkt sofort bei Frauen mitspielen zu lassen. Ja. Bei allem Für und Wider. Das ist keine Wahrheit, das ist nur einfach meine Meinung dazu. Ja.
Wir können nicht mal mit Nadja Jusupov in einen Raum zusammen nochmal einen Doppel-Podcast machen.
Ich war ja auf ihrer Linie sozusagen, ja. Aber was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste oder was ich auch so nicht gesehen habe, ist, dass die Medizin ja heute sagt, dass eine Transfrau in dem Moment eine Transfrau ist, wo sie sich als solche fühlt. Also völlig unabhängig von irgendwelchen Hormonbehandlungen, Geschlechtsangleichungen, was auch immer. Also und sie geht ja davon aus, dass eine Transfrau erst dann eine Transfrau ist, nach einer Geschlechtsangleichung. Und das ist einfach ein wie ich mir habe sagen lassen, also das ist mir jetzt nicht selber eingefallen, das ist einfach der neueste Stand oder ein neuerer Stand der Medizin und der Wissenschaft einfach. Ja. Und der ist ja medizinisch und wissenschaftlich begründet, das kommt ja nicht aus dem Irgendwo, ne? Also ich hatte da Kontakt mit einer Neurologin, die hat mir das sehr, sehr gut erklärt. Und ich hatte auch, wer mir sehr geholfen hat bei der ganzen Geschichte, war Annemarie Meyer. Ich weiß nicht, ob der Name ein Begriff ist. Die war 2003 deutsche Meisterin, auch eine Transfrau, die sich in den 90er Jahren umentschieden hat. Oder das ist wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Ausdruck, um Gottes Willen, nicht, dass ich irgendwie die falsche Ausdrücke verwende. Also sie hat mir sehr geholfen, hat mir sehr, sehr offen über ihre Erfahrung und auch über alle Bestandteile und so weiter geschrieben und so. Also das war extrem hilfreich. Ohne sie hätte ich das wahrscheinlich gar nicht, wäre es gar nicht angegangen. Ja. Aber ja, was ich wichtig finde, ist, dass man sich über dieses Thema nicht in einer Gruppe eine Meinung bildet, ja. Also in Braunfels gab es da so eine Art Gruppendynamik. Da waren alle haben sich darüber unterhalten und haben dann entschieden, nein, das geht so nicht, die dürfen nicht mitspielen, da brauchst du eine Wartezeit. Wenn jeder für sich alleine sich mal hinsetzt und sich in die Lage eines jungen Mannes versetzt, der merkt, er steckt im falschen Körper und dann mal nachvollzieht, was das für Schritte bedarf, bis er dann wirklich als Transfrau angekommen ist, unabhängig davon, ob der jetzt eine Geschlechtsangleichung macht oder nicht, was nur ein Drittel aller Transfrauen macht. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein kleiner Teil ist. Wenn das mal jeder für sich alleine macht, würde sicher nicht jeder dann reflexartig sofort unterstellen, dass das jemand macht, um ein Schachturnier zu gewinnen. Also da wird einem die Absurdität dieses Vorwurfs wird einem dann bewusst, wenn man sich einfach mal alleine darauf besinnt.
Wenn ja, aber der ist, wenn was würdest du sagen, ja. Jene, die jetzt deiner These widersprechen würden, dagegen halten würden, dass es ja nicht um die geht, die tatsächlich diesen Weg vor sich haben und dann so gehen, wie du ihn beschrieben hast, sondern dass es Leute in Zukunft geben könnte, die das ausnutzen, dass es so vergleichsweise einfach ist, sich als Frau zu deklarieren, um dann diese Vorteile zu erlangen. Das ist das Argument, was ich sehr häufig in diesen Diskussionen höre.
Ja, aber genau das meine ich doch. Man versetze sich jetzt mal in die Lage rein. Du sagst jetzt, okay, du willst jetzt in der Nationalmannschaft der Frauen spielen und willst deutsche Meister, bist ab morgen eine Frau. Jetzt überleg dir mal, was das außerhalb des Schachs insgesamt nach sich ziehen würde. Niemand würde diesen Wahnsinn auf sich nehmen, um im Schach einen kleinen Erfolg zu haben. Vielleicht okay, vielleicht um Weltmeisterin zu werden, aber doch nicht um eine Jugendmeisterschaft oder um irgendwas gewinnen. Das ist, die Vorstellung ist einfach, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und jetzt kommt hinzu, da das Thema ja wirklich sehr, sehr prominent war, sobald der kleinste Verdacht jetzt auch nur auftritt, lenkt man ja total das Feuer auf sich, wenn man das macht. Also da ist ja quasi Suizid, wenn man das machen würde. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand macht, für sehr gering. Also fast für vernachlässigbar. Ich hätte da wenig Sorge. Ne? Also das sieht für mich so ein bisschen wie ein Hahn herbeigezogen aus.
Und ich fühle mich jetzt ganz schlecht, euch abzuwürgen, aber wir haben uns ganz fest vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben und wir haben nur noch 14 Sekunden und das schaffe ich jetzt nicht mehr in der Zeit abzumoderieren. Okay. Aber ich glaube, wir haben echt viel mitgenommen. Ich fand auch die Lebenslektion am Ende zu sagen, erst eine Meinung bilden, wenn man wirklich sich alles genau angeguckt hat. Das finde ich sehr wichtig, denn das wird heute auch viel zu wenig beachtet. Und dafür und natürlich auch für groß Hut ab vor deiner jahrzehntelangen journalistischen Leistung, Rai. Also du hast da wirklich was Bleibendes geschaffen für die Schachwelt. Eine Dokumentation über Jahrzehnte des Schachs. Deswegen dafür vielen Dank und vielen Dank, dass du heute da warst. Und ich freue mich auch über deine Nachricht, Saturn Dancer, dass dir der Podcast hier gefällt oder der Schachtalk. Dafür sind wir da. Und ja, Rai, du hast das letzte, Johnny, du hast das vorletzte Wort. Rai, du hast das letzte Wort.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bei Rai bedanken. Also heutzutage in der Social-Media-Welt gibt es ja ganz viele, die sozusagen mit sehr wenig können, das trotzdem hoch hinaus schaffen über die verschiedenen Kanäle. Rai hat über 35 Jahre, also gut 30 Jahre, fantastische Arbeit mit der Zeitschrift Schach geleistet. Die Fußstapfen sind riesig, mit welcher Akribie und Kenntnisreichtum und Hingabe er das gemacht hat. Das, also ich glaube, das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Deswegen also auch von meiner Seite, Rai, ganz herzlichen Dank für all das, was du fürs Schach, für die Zeitschrift getan hast und dass du es in unsere Hände gegeben hast. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel und deswegen freut es mich, dass wir uns zwar jetzt, glaube ich, die letzten Wochen und Monate in Berlin nicht gesehen haben, obwohl wir gar nicht so weit voneinander weg wohnen, aber jetzt zumindest im Zuge des Podcasts und sehen.
Aber du hast mir eine wunderbare Vorlage für mein Schlusswort gegeben. Bei dem, was du gesagt hast, werden schon wieder manche sagen, reden die jetzt über den Krieg? Also wir reden, du warst schon wieder vor 35 Jahren. Also ich möchte eigentlich lieber an dem gemessen werden, was ich heute mache, als an dem, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Interessiert keinen mehr, denke ich. Okay, bedanke mich, war nett mit euch.
Alles klar, hat uns sehr gefreut und tschüss an die Hörer und Zuseher. Macht's gut, bis nächste Woche. Wir haben Dirk Pold auf, den...
Paulsen.
Paulsen, Entschuldigung.
Dirk Pold war schon.
Pold auf war schon. Wir haben Dirk Paulsen, FM aus Berlin und als Wettopa bekannt haben wir zu Gast und der wird sicherlich einige interessante Storys erzählen. Macht's gut, bis dann. Tschüss an euch zwei.
Tschüss, ciao. Danke.
So. Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.